Es ist Samstag, der 21. Februar.
Apokalypse und Filterkaffee. Der Presseclub mit Markus Feldenkirchen.
Deutschland sucht wieder einen Bundespräsidenten, der beim nächsten Mal eine Frau sein soll. Nun aber wirklich, also echt jetzt, sagt sogar der Generalsekretär der christlich-demokratischen Urologenpartei CDU. Bei dem Geschick allerdings, das Friedrich Merz bislang bei Personalentscheidungen hatte, kann es sein, dass es am Ende Olivia Jones wird. Beim politischen Aschermittwoch konnte man in dieser Woche der deutschen Spitzenpolitik wieder mal beim Versuch zuschauen, wenigstens einmal witzig zu sein. Es ist und bleibt ein Rätsel, wie man sich jedes Jahr aufs Neue einem solchen Druck aussetzen kann und zuverlässig scheitert. Falls es euch noch keiner gesagt hat, niemand erwartet es von euch. Den meisten Bürgerinnen und Bürgern würde solides Politikmachen vollends genügen. Kein Witz. Am Donnerstag dann der Super-GAU für das britische Königshaus. Der Bruder des Königs von England wird festgenommen. Die Polizei sucht Ex-Prinz Andrew auf dem königlichen Anwesen Sandringham auf und führt ihn ab. Der Grund? Fehlverhalten im Amt. Seine tiefe Verstrickung in den Epstein-Skandal.
Später wird Andrew zwar vorläufig wieder freigelassen, aber die Ermittlungen laufen nun.
Es gibt inzwischen kaum einen Bereich der Reichen und Mächtigen, in die der Fall Epstein nicht hineinragt. Es ist ein weltumfassender Skandal, dem wir uns heute hier im Presseclub widmen wollen. Der schwerreiche Sexualstraftäter Jeffrey Epstein beschäftigt uns mittlerweile seit Jahren. Und obwohl er bereits seit 2019 tot ist, werden immer neue Details über sein gigantisches Netzwerk bekannt, das ihn wohl über ein Jahrzehnt lang davor schützte, für sein Handeln belangt zu werden. Von Donald Trump über Bill Clinton und Elon Musk bis zur Deutschen Bank. Heute wollen wir genau dieses Netzwerk auseinandernehmen. Ausgehend von den über 3 Millionen weiteren Dokumenten, die das US-Justizministerium veröffentlichte, fragen wir uns, wie konnte Epsteins Missbrauch von jungen Mädchen so lange unbemerkt bleiben? Wie schaffte er es, so viele reiche, mächtige und kluge Menschen um sich zu scharen? Und was verrät uns der Fall Epstein über die höchsten Zirkel der Macht? Der Apofika Presseclub mit diesen Gästen. Kerstin Kohlenberg, die Redakteurin im Dossier der Zeit, hat jahrelang aus den USA berichtet und den Fall Epstein eng begleitet. Dafür sprach sie auch mit dem umstrittenen Autor Michael Wolff. Jahrelang pflegte der engen Kontakt zu Epstein angeblich, um durch ihn an belastendes Material über Donald Trump zu gelangen. Daniel Laufer, der Investigativjournalist, arbeitet bei der Recherchefirma Paper Trail Media und wälzt sich dort derzeit oder schon seit Wochen durch die jüngst veröffentlichten Epstein-Files. Neben Verbindungen zu deutschen Wissenschaftlern zeigen diese auch, wie lange die Deutsche Bank mit Epstein Geschäfte machte, aller Beweise für sein schwerst kriminelles Verhalten zum Trotz. Und Julia Amalia Heyer, die Washington-Korrespondentin des Spiegel, hat intensiv über Ex-Prinz Andrews wohl prominentestes Opfer berichtet, Virginia Giuffre. Sie beobachtet, wie der Skandal in den USA, aber auch weltweit immer größere Kreise zieht und erzählt uns sicher auch, wie gefährlich er noch für Donald Trump werden könnte. Herzlich willkommen, ihr drei. Schön, dass ihr da seid.
Hallo Markus.
Hallo.
Ja, wir reden jetzt und ihr könnt nicht nur uns zuhören, sondern auch selbst mitdiskutieren auf Campfire FM, der neuen App. Dort könnt ihr uns schreiben, welche Positionen und Argumente ihr einleuchtend oder weniger überzeugend findet und die Debatte unter euch auch fortführen. Fair und gesittet, ganz im Geiste dieses Presseclubs. Ich bin gespannt. Ja, kommen wir direkt auf die Nachricht der Woche zu sprechen, die Festnahme von Andrew Mountbatten Windsor, dem Bruder des britischen Königs Charles III. Mit größter Sorge habe er die Nachrichten über seinen Bruder zur Kenntnis genommen, sagte der König am Donnerstag. Nun folge ein fairer und umfassender Prozess. Die Behörden hätten die uneingeschränkte Unterstützung der Königsfamilie. Das Gesetz muss seinen Gang gehen, so der britische König. Kerstin, ich habe es gesagt, du hast dich lange mit Epstein, diesem Fall, beschäftigt. Wie wichtig ist diese Festnahme von Andrew, 15 Jahre nachdem die Verbindung von ihm zu Epstein bekannt wurde?
Das ist ja erstaunlich, wie wenig bislang überhaupt verhaftet worden sind. Also Ghislaine Maxwell, seine Assistentin, Freundin, Lebensgefährtin,
Komplizin
und er eben selbst. Und ansonsten gibt es ja keine strafrechtlichen Vorgänge bislang. Und das ist schon bemerkenswert, dass die Engländer da jetzt mal durchgegriffen haben.
Nach der Festnahme äußerten sich auch die Angehörigen von Virginia Giuffre, dem wohl prominentesten Opfer von Andrew. Endlich, heute wurden unsere gebrochenen Herzen durch die Nachricht getröstet, dass niemand über dem Gesetz steht, nicht einmal die Königsfamilie. Das sagen die Schwestern von Giuffre in einem gemeinsamen Statement. Amalia, du hast dich sehr mit Giuffres Schicksal, mit ihrer Lebensgeschichte befasst. Sie hat noch ein Buch hinterlassen, bevor sie im April 2025 Selbstmord beginnt. Was hat sie mit Andrew Mountbatten-Windsor erlebt?
Also das ist tatsächlich ein tragisches und wahrscheinlich auch ein glückliches Moment für sie, weil das Buch ist, wie du sagst, ihre Hinterlassenschaft. Und sie hat schreckliche Dinge erlebt. Und ich wollte auch noch mal ganz kurz sagen, dass das jetzt natürlich schon ein großer Augenblick ist für jeden, der diesen Fall verfolgt. Also man muss das wirklich so sagen, weil jeder, der sich da eingearbeitet hat, hat eigentlich permanent gedacht, schon so ein bisschen seit diesem berühmten, legendären BBC-Interview, das Andrew damals der Emily Maitlis gegeben hat und wo er wirklich also immer nur einen Satz wiederholt, ich erinnere mich an gar nichts, dann sich aber ganz konkret daran erinnert, dass er an einem Abend Pizza gegessen hat mit seinen Kindern, ja, und wann immer eben die Sprache auf vermeintliche Opfer oder sein Tun kommt, sich dann an nichts erinnern kann. Und dass es jetzt wirklich so weit gekommen ist, also dass die Briten hier so durchziehen in Sachen Strafrecht, das ist natürlich schon großartig, vor allem verglichen mit dem, was hier in den USA passiert. Virginia Giuffre hat schon 2015 geklagt, dass sie quasi verkauft worden sei oder gehandelt an Prinz Andrew, dass sie mit ihm mehrmals, ich glaube dreimal, hat schlafen müssen in London, in New York und auf der Insel von Jeffrey Epstein und dass sie damals minderjährig gewesen sei. Und es waren sehr detaillierte Schilderungen, also wie sie das schildert. Andrew hat sich dann ja auch außergerichtlich mit ihr geeinigt. Die Millionensumme soll relativ hoch gewesen sein und hat dann wahrscheinlich gedacht, damit habe sich das Ganze erledigt. Und heute sehen wir eben, dass es sich nicht erledigt hat. Und Giuffre ist wirklich eine ganz, ganz wichtige, also sie ist so eine Art Kronzeugin. Sie ist das prominenteste Opfer, aber auch zugleich Epsteins größte Widersacherin. Und es ist tragisch, weil sie sich im Frühjahr 2024 das Leben genommen hat.
Absolut. Also das Buch, ich habe es inzwischen auch gelesen, es ist wirklich schwer es zu lesen und sie fleht quasi den Leser direkt auf den ersten Seiten auch an, so schlimm das ist, bitte halte durch, um meine Geschichte hier zu erfahren. Es ist wirklich ein furchtbar tragischer Missbrauchsfall, das geht schon ganz frühen Jahren durch den Vater los und so gerät sie dann in die Arme von Epstein und Ghislaine Maxwell. Danke, dass du uns das erzählt hast. Lasst uns nochmal auf die Timeline im Fall Andrew zu sprechen kommen. Bereits im Jahr 2011 gab es einen Artikel in der Mail on Sunday über den Kontakt zwischen Andrew Epstein und Giuffre. Andrew musste daraufhin seine Rolle als Schirmherr von diversen Wohltätigkeitsorganisationen niederlegen, aber seine Titel behielt er weiterhin. Daniel, wenn wir auf die Kriminalität des Ganzen schauen, es gab schon früh Berichterstattung über Andrew, seine Verbindung zu Epstein. Warum kommt dann seine Festnahme erst jetzt?
Also so wie ich das verstehe, ist jetzt ja gar nicht abschließend geklärt, warum genau der jetzt festgenommen wurde. Es geht, so wie ich das verstanden habe, gerade nicht darum, dass er jetzt sozusagen festgenommen wurde wegen Fällen von Vergewaltigung letztendlich.
Die Weiterleitung von geheimen Regierungsdokumenten, ergo Fehlverhalten im Amt.
Und das ist wiederum genau das, was man jetzt durch diese Veröffentlichung der Akten eben da rauslesen kann. Es gab wohl Anzeigen von einer Anti-Monarchie-Gruppierung, also Aktivisten sozusagen, die das neben vielen Menschen auf der ganzen Welt Geld beim Wühlen in diesen Akten gefunden haben sozusagen. Und das scheint jetzt, dass zumindest eine Lesart diese Konsequenz gehabt zu haben. Insofern hat die Veröffentlichung der Akten jetzt tatsächlich auch, glaube ich, erstmals strafrechtliche Konsequenzen.
Genau, also es ist so ein bisschen wie diese Peter Mandelson-Sache, ne? Also Andrew war ja Trade-Botschafter des Königreichs.
Und Trade-Botschafter heißt?
Handelsbotschafter, also er war so ein Handelsemissär, der irgendwie davon versprach sich, dass Großbritannien wohl gewisse Vorteile, dass sie da so einen prominenten Sohn dann in Verhandlungen mit Scheichs schicken und sagen so. Und da soll er eben weitergegeben haben, was nicht weiterzugeben war. Und das ist so ein bisschen diese Mandelson-Schiene.
Peter Mandelson muss man vielleicht als Hintergrund nochmal sagen, er war Finanzminister unter dem Premierminister Gordon Brown und war zuletzt britischer Botschafter in Washington, wurde inzwischen abberufen, weil er eben auch enge Kontakte zu Epstein hatte und auch Geld von ihm kassiert haben soll und im Gegenzug da wohl Informationen aus dem Kabinett, aus der Tiefe der Regierung an Epstein weitergegeben haben.
Ja, und ich wollte nur sagen, dass ich finde, dass dieser Andrew-Fall jetzt auch dieses ganze System Epstein zeigt, weil da geht es nämlich in diesem, also im Kern geht es dann, in diesem schrecklichsten, dunkelsten Kern, wenn man so mag, geht es um diesen Mädchenhandel und um dieses Sexuelle, um die Pädophilie und das Ekelhafte. Aber dann geht es eben auch um diese wirtschaftliche Dimension, um das Finanzielle, ja. Und bei Andrew verquickt sich das jetzt alles so. Ja. Also das sind immer so mehrere Schichten, in denen sich das abspielt.
Aber es ist auch interessant, das ist ja fast so ein bisschen wie bei Al Capone, dass er jetzt nicht wegen seinem Umgang oder dem Missbrauch der Mädchen möglicherweise auf jeden Fall jetzt mal verhaftet worden ist, sondern wegen einer Sache, die so ein bisschen wie Steuerhinterziehung ist. Er hat halt irgendwelche Nachrichten in der E-Mail weitergeleitet und das ist möglicherweise für viele eher so die Fallhöhe jetzt, ne?
Die moralische Bankrotterklärung, auf die hat Amalia schon hingewiesen, das war tatsächlich dieses BBC-Interview aus dem Jahr 2019. Und es lohnt sich hier den beiden, also Jeffrey und Andrew, nochmal zuzuhören, denn im Prinzip ist die gesamte Geschichte rund um Andrew seitdem voll bekannt. Wir haben hier ein paar Auszüge mal da.
He knows what happened. I know what happened. And there's only one of us telling the truth. And I know that's me.
I have no recollection of ever meeting this lady. None whatsoever.
I mean, it was horrible. And this guy was sweating all over me. Like, his sweat was like, it was raining.
I have a peculiar medical condition, which is that I don't sweat, or I didn't sweat at the time.
It didn't last very long, the whole entire procedure. It was disgusting. He wasn't mean or anything, but he got up and he said thanks and walked out. And I sat there in bed, just horrified and ashamed.
Also, Jeffrey betont hier immer wieder, wie furchtbar es mit ihm war, wie ekelhaft, wie widerwärtig, dass er auf sie geschwitzt habe. Und dann hatte er auch Sex mit ihr. Er widersprach alles und hinlänglich bekannt wurde dieses Interview wirklich als größtes PR-Desaster, weil er wollte sich damit irgendwie reinwaschen, aber es war genau das Gegenteil. Amalia, was dachtest du damals, als du dieses Interview gesehen hast?
Ja, also Offenbarungseid trifft's schon wirklich. Ich meine, damals war das noch so ein bisschen, also es, wie immer dieser Epstein-Fall, der blitzte immer wieder so auf und dann ging er aber auch wieder unter und diese ganze Wucht hat er ja wirklich erst jetzt entwickelt, was man sich ja auch überlegen muss, also quasi ein halbes Jahrzehnt nachdem Epstein-Tod in seiner Zelle aufgefunden wurde. Und wenn man sich dann da reingearbeitet hat, dann hat man einfach gedacht, das kann nicht sein, dass Andrew, bei dem die Falllage relativ klar erschien, da jetzt einfach mit einem Umzug wegkommt. Ja, also dass er dann eben die Royal Lodge verlassen muss, da hat man ja schon quasi gesagt, oh juhu, die Briten greifen durch.
Alle Ehren hat er inzwischen auch verloren, ne?
Genau, als Charles ihm die Titel abgenommen hat. Aber das war eben größer und man hat es ja an so kleinen Sachen gesehen, wie diese Frivolen, wie er seine E-Mails beendet hat. Let's play again soon, let's play some more soon. Und es war schon damals klar, also dieses Gestottere, was mir damals auffiel, war auch, dass er gesagt hat, naja, er hat dann 2010, hat er sich quasi, ist dieses sehr bekannte Foto, wenn als Epstein und Andrew durch den Central Park laufen, das war irgendwie 2010 und da meinte er, da sei er dann explizit nach New York gefahren, um quasi diesen Kontakt zu Epstein persönlich abzubrechen. Ja. Und dann tauchten ja danach noch ganz andere Beweise auf, dass das eben weiterging, auch mit seiner Ex-Frau und nochmal auch so mit, was dann immer klarer wurde, mit Virginia Giuffre, wo es auch dieses ikonische Bild gibt, wo er diese sehr junge, minderjährige Virginia um die Hüfte fasst und wo er damals gesagt hat, das Bild oder insinuiert hat, das Bild sei eine Fälschung.
Ja.
Und dann soll er ja noch zu ihr gesagt haben, ah, du bist in ungefähr genauso alt oder ein bisschen älter als meine beiden Töchter. Ja. Also ja. Das hat er ja noch zu ihr gesagt, das hat sie so wörtlich wiederholt. Und da denkt man schon, also man müsste den jetzt wirklich mal vorladen und mit ihm sprechen. Und deswegen ist es natürlich gut, dass das jetzt passiert, wie bei so vielen anderen Persönlichkeiten übrigens.
Dann lasst uns diesen schwitzenden, ekligen Ex-Prinzen hinter uns lassen. Vielleicht noch mit der Aussicht, Daniel, was blüht ihm jetzt realistischerweise?
Was jetzt wirklich das Strafmaß für ist, was jetzt im Raum steht, das ist mir nicht klar. Ich hatte das so verstanden, dass zunächst mal geklärt werden muss, inwiefern man ihm jetzt überhaupt wirklich ein Vergehen nachweisen kann. Also inwiefern er so ein höchstoffizielles Amt überhaupt bekleidet hat, im Zuge dessen er dann irgendwie auch einen Amtsmissbrauch begangen haben könnte. Und das scheint mir bei dieser ganzen Konstellation eines Sondergesandten für Handel irgendwie nicht sagen wir mal klassisch verfassungsmäßig geklärt. Insofern wird es interessant sein, zu sehen, wie das dann definiert ist. Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass ich glaube, dass an diesem Prinz Andrew-Fall letztendlich typisch für das System Epstein ist, dass es in diesen Freundschaften, die er gepflegt hat, so mein Eindruck aus diesen Akten letztendlich ist, dass es häufig um Gefälligkeiten ging. Also irgendjemand hat was für Epstein getan und dann hat Epstein sich aber auch teilweise erkenntlich Mühe gegeben, sich zu revanchieren. Das waren wie so Geschäftstransaktionen auf einer freundschaftlichen Ebene, kann man teilweise nachvollziehen. Und gleichzeitig hat Epstein natürlich dann auch aktiv Gefallen eingefordert. Und wenn wir jetzt mal drüber sprechen, dass der Verdacht im Raum steht, dass Epstein über Jahre hinweg zusammen mit Ghislaine Maxwell systematisch quasi junge Frauen mitunter Minderjährige für Andrew gewissermaßen beschafft haben könnte, dann sind vielleicht so vertrauliche Regierungsberichte, die er dann an anderer Stelle von Andrew erhalten haben soll, auch so eine Art Gefälligkeit, um sich zu revanchieren. Insofern passt das dann vielleicht wieder ins Gesamtbild.
Der Epstein-Skandal tobt ja jetzt schon seit Jahren. Es gibt eine Netflix-Doku oder mehrere. Es gibt Titelseiten, Kongressanhörungen. Aber jetzt sind eben nochmal diese 3 Millionen Dokumente dazugekommen. Angeblich die letzte Tranche, Mails, Videoaufnahmen, Fotos. Und auch nach 3 Wochen nach der Veröffentlichung wissen wir natürlich überhaupt nicht endgültig, was in diesen Daten steckt. Trotzdem wollen wir heute gemeinsam etwas Ordnung da reinbringen. Also ganz einfach einmal die Frage an euch alle, worum geht es aus eurer Sicht, ihr habt euch viel damit beschäftigt, beim Fall Epstein wirklich? Ist das ein Ring pädophiler Männer, ein Netzwerk von Kriminellen oder doch das Sittengemälde einer abgehobenen Elite und zwar weltweit, nicht nur in den USA, nicht nur in Großbritannien, die Verzweigung, ich sagte es schon, gehen eigentlich in alle Milieus, in alle Regionen der Welt. Mit welchem Phänomen haben wir es zu tun, Kerstin?
Ja, möglicherweise mit allen. Es gibt wahrscheinlich ein Kern, der sozusagen nach außen immer ein bisschen weniger böse wird auf der Skala von böse. Also du hast Epstein in der Mitte und Maxwell.
Maximal böse.
Maximal böse. Missbrauch, Menschenhandel. Und daran hat man dann einen weiteren Kreis drumherum von Menschen, die möglicherweise Nutznießer waren und diese Frauen auch missbraucht haben, die Mädchen, die Kinder. Unklar, wer in diesem Kreis ist. Und dann Muss man sich das wie so Baumringe vorstellen, die immer weiter nach außen gehen und am äußeren Rand sind Leute, die jetzt auch sehr stark in der Öffentlichkeit sind und man muss sich halt fragen, wieso ist die Fliehkraft oder diese Anziehungskraft von diesem bösen Kern so weit nach außen, warum funktioniert das? Und da muss man wahrscheinlich ganz viele Fragen stellen. Warum, haben wir eben schon mal kurz drüber geredet, warum sind Universitäten, Thinktanks, alle so ausgelegt, dass man sein eigenes Geld eintreiben muss? Und das sind ja oft unglaublich hohe Summen. Und da ist so jemand, der dir Geld in einer Höhe anbietet, die du sonst nirgendwo kriegst, einfach ein, du bist ein Opfer für sowas. Und das System erzeugt solche Verbindungen. Und wie weit geht man, in wie weit akzeptiert man bestimmte Fakten aus dem Leben, die man kennt? Und man darf, glaube ich, aber auch nicht vergessen, es gibt ja auch Leute, die das abgelehnt haben. Leute, die nicht zu den Partys gegangen. Die kennen wir alle nicht, die sind nicht so präsent, weil sie nicht so häufig in den E-Mails auftauchen. Aber die gibt es ja eben auch. Und das alles zusammengenommen, ist wahrscheinlich ein Querschnitt von den Möglichkeiten oder den Abgründen des Menschlichen.
Amalia, was er zusammen mit seiner Komplizin alles Furchtbares gemacht hat, Epstein, ist wahrscheinlich nicht alles, aber vieles davon liegt auf dem Tisch. Ungeklärter ist die Frage, was ihn angetrieben hat. War es einfach in Anführungszeichen nur der sexuelle Trieb? Er hat ja offenbar auch Lust daran, mit Mächtigen aus allen möglichen Bereichen, aus der Wissenschaft, aus der Finanzwelt, aber natürlich auch aus der großen Politik, die irgendwie gefügig zu machen, mit ihnen Dinge zu machen. Was trieb ihn an aus deiner Sicht?
Also ich denke nicht, dass es nur das Sexuelle war, weil zumindest am Anfang, man kann ja jetzt weit zurückgehen, spielten jetzt junge Mädchen und käuflicher Sex eigentlich keine Rolle. Es ist eher so ein Homo Novus Problem, das ich da sehe. Also quasi der Willen eines sehr intelligenten, sehr begabten, aber aus eher ärmeren Verhältnissen kommenden Coney Island Boys, ja, bei den ganz, ganz Großen mitzuspielen, weil er sieht wahrscheinlich, dass er die geistigen Mittel hat, aber das Materielle fehlt. Und dann geht dieser Aufstieg relativ rapide, weil ich glaube, weil er schon damals weiß, also er ist ja wie so ein schwarzer, dunkler, morbider Puppenspieler. Also er weiß genau, welchen Strang er ziehen muss bei den Menschen, damit sie den rechten Arm heben für ihn oder ihm das geben und das geben. Das ist eigentlich bei aller Bosheit und auch beeindruckend, ja. Und das wusste er eben schon so früh. So kann man seinen Aufstieg nachzeichnen, wie er quasi als College Dropout, also ohne College Abschluss, auf einer der tollen Prep Schools Manhattan unterrichtet, Mathematik und Physik, und da auch eben da in dieses Bankwesen reinfindet. So kommt er überhaupt an die Wall Street. Und so geht es eigentlich immer weiter. Also dieser Aufstieg ist quasi ein kometenhafter Aufstieg, weil er weiß, was er bei den Leuten wie erreicht.
Diese Dokumente sind mittlerweile für jeden auf der Webseite des US-Justizministeriums einsehbar. Daniel, man kann da einfach nach Stichworten suchen, wie bei Google. Wie kann man sich deine Arbeit als Investigativjournalist gerade vorstellen? Suchst du den ganzen Tag nach random Namen, nach Prominenten und guckst, wie viel du da findest?
Ganz so random sind sie zum Glück nicht, aber tatsächlich, also es gab ja schon diese erste Veröffentlichung im Dezember, ja. Und da waren eine Reihe von relativ kleinen Datensätzen veröffentlicht worden. Damals konnte man problemlos einfach alles, was es gab, runterladen. Dann hatte man das auf der Festplatte und konnte quasi noch einigermaßen managebar von Anfang bis Ende durchgucken, was liegt da eigentlich drin. Wir hatten damals mit dem Spiegel zusammen das ausgewertet, eine Tabelle gemacht, jede kleinteilige Datei letztendlich beschriftet. Und das waren unzählige Fotos von seiner Insel beispielsweise, sehr viele banale Dinge. Naja, jetzt gab es diesen neuen Datensatz und Überraschung, man kann ihn nicht mehr ohne weiteres einfach so komplett runterladen. sondern man muss im Prinzip sich einzeln durch diese Dateien durcharbeiten auf der Website des Justizministeriums. Dann gibt man da irgendein Suchwort ein oder klickt einfach so auf den Datensatz und dann geht's los. Und ja, mach das mal bei so 3,5 Millionen Dokumenten, da bist du natürlich eine Weile beschäftigt. Von Anfang bis Ende durchgucken geht nicht mehr. Das heißt, du brauchst halt ein System, wie du da vorgehst. Und wir haben dann einfach mal angefangen, beispielsweise Orte einzugeben, Namen einzugeben. Es gibt natürlich Listen von Leuten, die irgendwie naheliegend sind, dass sie darin auftauchen könnten. Es gibt ganz viele Leute, wo man schon wusste, dass sie irgendeinen Bezug zu Epstein haben. Dann gibt es weitere Namen, wo man sich vorstellen könnte, dass sie in irgendeiner Form ihm mal begegnet sein könnten. Und so versucht man sich da eben dann ranzutasten. Ja, und wenn man dann einen Treffer hat, dann versucht man, also so haben wir das jedenfalls gemacht, teilweise auch dann wieder mit Hilfe von einem Computerprogramm, das wir da geschrieben haben, runterzuladen, was gibt es zu einem einzelnen Namen, um dann im Detail auszuwerten, was steht da drin, wie kann man das zusammenpuzzeln, Chronologien zu erstellen und so weiter.
Hast du aufgrund der bisherigen Beschäftigung ein Gefühl dafür, was da alles noch schlummert, also wie viele Bomben noch platzen werden?
Ich habe das Gefühl, es tauchen jedenfalls jeden Tag noch neue Namen auf, von denen man noch nicht gehört hat. Mal interessanter, mal belanglos sozusagen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es schon noch Sachen gibt, die niemand gefunden hat, einfach weil es niemand von vorne bis zum Ende durchgesehen haben wird. Mhm.
Die Files sind unglaublich umfangreich und die Frage ist so ein bisschen, woran das liegt. Also gibt es über jeden von uns auch so viel Material? Oder war Epstein auch ein akribischer Sammler, wirklich von allem, von Unterlagen, Videos, Fotos, ein manischer Mann, übergriffig in jeder Hinsicht? Und warum hat er so viel Material gesammelt, Kerstin? War es in erster Linie, um Leute zu erpressen oder hat er einfach Spaß dran gehabt, alles aus seinem Leben, alle seine Kontakte zu speichern?
Ich glaube, viel ist ja E-Mail, soweit ich das überblicken kann. Und da
aber auch die Kameras überall an seinen, an den Orten, wo er wohnte, wo er sich aufhielt. Also da ist ja.
Aber wenn man sich diese Dokumentenmenge, also das, der hat halt kommuniziert, 24 Stunden am Tag hatte man das Gefühl, ob das Textmessages waren oder ob das E-Mails waren. Also der ist ja, das ist ja sein Business gewesen, Netzwerken. Und das machst du natürlich über Kommunikation. Das heißt, du, weiß ich nicht, wie viele Hunderte von E-Mails der tagsüber geschrieben hat. Das waren ja zum Teil einfach nur kurz hingegrunzt manchmal. Also in absolutem Negieren von jeglicher Interpunktion einfach irgendwas noch schnell dahin gerotzt und dann zum nächsten. Und das ist, glaube ich, das Ergebnis von so einem Menschen, der sich A, total sicher fühlt und B, mit Menschen auf der ganzen Welt. Das ist ja unglaublich, diese Kontakte überhaupt regelmäßig zu halten. Ich habe schon Probleme, meinen eigenen Freundeskreis zu bespielen und der hat diese ganzen Menschen permanent das Gefühl gegeben, dass sie ganz nah an ihm dran sind. Das produziert natürlich, glaube ich, sehr viel Daten.
Kurz gefasst hat Jeffrey Epstein zusammen mit seiner Partnerin Ghislaine Maxwell über die Jahre systematisch minderjährige Mädchen rekrutiert, um sie zu missbrauchen, um sie sexuell auszubeuten. Mädchen aus prekären Verhältnissen zumeist wurden angeworben, oft auf dem Schulhof und mit dem Versprechen, für eine Massage und Sex viel Geld zu bekommen. So wurden sie dann zu Epstein gelockt. Wenn die Mädchen neue Mädchen rekrutierten, gab es zusätzliches Geld. Die Gesamtzahl der Opfer wird auf mehr als 1000 geschätzt. Und natürlich sind wir immer schnell dabei, über die großen Mächtigen, die Teil dieses Netzwerks waren und dann eher als Täter auftreten, zu reden. Aber wir wollen jetzt auch denjenigen eine Stimme geben, die oft überhört werden, die am stärksten unter Epstein gelitten haben, die Opfer, beziehungsweise die Überlebenden, wie sie sich heute selbst nennen. Der Fall Epstein ist auch die Geschichte eines einzigen Jahrzehnte andauernden Justizversagens, weil nämlich bereits 1996 eine der Betroffenen, Maria Farmer, an das New York Police Department und das FBI gewandt haben. Ermittlungen wurden aber nicht aufgenommen. Kerstin, eine der Betroffenen, über die du letztes Jahr geschrieben hast, ist Marina Lacerda. Sie kam mit ihrer Mutter illegal ins Land. Im Alter von 14 Jahren wurde sie von einer Freundin gefragt, ob sie einen reichen Mann massieren wolle. Mehrere hundert Dollar gebe es dafür, man müsse nur sein Oberteil ausziehen. Das war im Jahr 2002. Ist das so eine typische Epstein Geschichte?
Total. Also diese das Benutzen von Abhängigkeit, um seine Wünsche zu erfüllen, das ist ein Merkmal aller seiner Interaktionen. Und das ist ja sowohl in New York, dieser Fall ist in New York, aber viele Fälle eben dann auch in Florida. Das ist halt mehrheitlich der Fall, dass es junge Mädchen sind in sehr, sehr prekären Verhältnissen. Die Maria, die wurde von ihrem Stiefvater missbraucht. Die war illegal im Land. Die Mutter hat gesagt, das musst du halt aushalten. Wir brauchen das Geld von diesem Stiefvater. Und du musst zum Familienhaushalt einfach beisteuern. Dann hat sie angefangen, kleine Jobs, so McDonald's für ein paar Dollar zu machen. Und dann kam eben dieses Angebot, $200 für eine Massage zu verdienen. Und wenn man das umrechnet sozusagen, ein KI-Forscher, der kriegt da ein paar Millionen für eine Forschungseinrichtung am MIT oder für ein Sabbatical. Und diese Frau hatte sich selbst dann auch eingeredet, das sind halt unangenehme Sachen, aber gleichzeitig hilft er mir auch in meiner Situation. Also er ist Teufel und Engel zugleich. Und sie hat den auch auf eine gewisse Art und Weise nicht bewundert, aber sie hat sich irgendwie so in diese Situation hinein.
Sie spricht, habe ich in deinem Artikel gelesen, von Epsteins Gabe, Menschen seine ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken. Glaubst du, das ist auch so ein bisschen der Schlüssel, um zu verstehen, warum er so viele Leute um sich versammeln konnte und sich irgendwie auch gefügig machen konnte?
Also ich glaube, also bei diesen Kindern ist es auf jeden Fall so, die zum ersten Mal so eine Art böse Vaterfigur, die zwar missbraucht, ihnen gleichzeitig aber das Gefühl gibt, ich bin für dich da. Also wenn du was für die Schule brauchst, wenn du irgendwo einen Modelvertrag haben willst, wenn deine Mutter krank ist, das hat er ja alles gemacht. Und dafür musste man sich einfach nur hergeben. Mhm. Und diesen Deal sind halt viele eingegangen aus Ermangelung von anderen Optionen. Und die Zerstörung, die seelische Zerstörung, die da stattgefunden hat, die haben diese Frauen erst sehr viel später oft gemerkt.
Ja, ich will mal ins Jahr 2005 zurückgehen. Damals gingen in Palm Beach, Florida, Amalia, die Eltern eines Mädchens zur Polizei. Es werden Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei hat mehr als 30 minderjährige Opfer identifiziert. Es gibt eine 53-seitige Anklageschrift und trotzdem stimmt der zuständige Staatsanwalt einem Vergleich zu, bei dem sich Epstein nur in einem einzigen Fall schuldig bekennt, eine Minderjährige zur Prostitution angeworben zu haben. In seinen 13 Monaten hinter Gittern, die er dann bekommen hat, holt ihn davon an 6 Tagen die Woche ein privater Chauffeur ab. Er kann seine Tage in Freiheit verbringen. Einmal sieht ihn ein Wärter sogar, wie eine junge Frau über Skype für Epstein strippt und er dazu masturbiert. Manche sprechen damals mit Blick auf 2005 vom besten Deal, den je ein Verbrecher in den USA bekommen hat. Warum ist Epstein so leicht davongekommen?
Ja, da beginnt der Justizskandal. Und wenn man das so klar sagen könnte, warum das damals so passiert ist, wie es passiert ist mit diesem Sweetheart-Deal, wie es auf Amerikanisch so schön und plastisch heißt, dann wäre man wirklich weiter. Und das ist der Teil der Dokumente, nachdem ich mich sehne sozusagen. Also E-Mails, die so ein bisschen beleuchten. Was waren die Überlegungen der Justiz? Auch da kann man ganz tief in die Verästelungen gehen und das würde jetzt hier wahrscheinlich zu weit führen. Aber damals, der diesen Deal maßgeblich verhandelt hat, war eben Alexander Acosta, der dann später unter Trump zum Arbeitsminister wurde. Der war damals der Staatsanwalt im südlichen Distrikt Florida.
Ja, das war der Zuständige.
Und genau, es ist irre. Also es ist wirklich so, da kommt diese These, die ich hatte, als ich mich da eingearbeitet habe, dass man, ich denke auch, dass jede Verschwörungstheorie im Kern einen wahren Kern hat, aber da ist Epstein einfach, wenn man diese Justizseite anguckt, eigentlich krasser als eine Verschwörungstheorie, wenn man das hochgeht. Und es ist natürlich, es geht bis heute weiter. Man fragt sich, warum sieht man da keine Protokolle? Warum findet man keine E-Mails, die diese Verhandlungen? Warum kann es sein, dass der Deal illegal abgeschlossen wurde, weil die Opferseite nicht über diesen Deal informiert wurde? Und das weiß jeder. Also das sind Informationen, die sind frei zugänglich. Normalerweise muss bei einem Deal die Opferseite, die Anwaltsseite zustimmen. Die wussten aber nichts davon. Mhm. Also es gibt da noch Fragen über Fragen und keine Aufklärung, nach wie vor nicht.
Das Justizministerium hat das ja mal untersucht und da steht dann in einer Fußnote, dass leider die E-Mail-Kommunikation aus den Jahren gelöscht wurde.
Leider.
Daniel, was war dein Eindruck beim bisherigen Lesen der Dokumente? Du hast selber gesagt, da steht noch viel Arbeit bevor. Wie dachte Epstein selbst über seine vielen Opfer, über die Mädchen? Finden sich da irgendwelche Anzeigen von Sorge oder Empathie?
Also es gibt diese Fälle, dass er beispielsweise irgendwelche Krankenhauskosten oder sowas getragen zu haben scheint. Häufig ist nicht ganz klar, um wen es geht, weil die allermeisten Betroffenen aus gutem Grund natürlich geschwärzt sind, was es natürlich aber auch schwer macht, nachzuvollziehen, wer jetzt im Einzelnen jeweils gemeint ist. Man hat viele E-Mails da drin, die, sagen wir mal, wenig Wertschätzung erkennen lassen, wo er sehr knapp mit ihnen kommuniziert. Irgendjemand schreibt irgendetwas, wo man denken könnte, das ist vielleicht was Nettes. Und seine Antwort ist einfach okay oder so. Also man kennt das eigentlich aus Chat-Kommunikation, wenn jemand keine Lust hat zu reden. So hat er damals quasi manchmal sehr desinteressiert und dann auf diese Kommunikation dieser Frauen reagiert.
Mhm. Amalia?
Also es ist schon auch sehr misogyn, das Ganze, ne? Und das nimmt auch zu, je später die Jahre werden. Also es gibt dann diese E-Mail-Gruppe Jeffrey's Angels, die wird dann zum Teil von seiner letzten Freundin, wie man sagt, geleitet. Also sind dann diese Mädchen-Models sozusagen, die dann in so einem Apartment wohnen, das er für diese Mädchen extra hat oder mehrere Apartments. Und man sieht auch schon sehr, also mit Steve Tisch, diesem Miteigentümer des New Yorker Football Teams. This is a 10S. Also da werden quasi Popos bewertet und Brüste und sie ist eine Professionelle und sie kann das sehr gut. Und also es sind zum Teil schon auch sehr, sehr unappetitliche Konversationen, die da geführt werden. Und ich glaube, auch das macht so ein bisschen den Reiz aus. Also diesen Umkleidekabinen-Talk zwischen Männern, muss man jetzt wirklich so sagen. Wobei es da auch, also Catherine Rimmler, die Rechtsberaterin von Barack Obama zum Beispiel, die hat auch einen recht saloppen Umgang mit seinen Mädchen, seinen Russinnen, wie sie sagt, dann schickst du ihnen halt ein paar Russinnen rüber. Also genau, es ist schon sehr, sehr frauenverachtend, das muss man sagen.
Das macht es aber, finde ich, so schwer zu unterscheiden zwischen dem, was ist strafbar und was nicht. Also ist dieses...
Was ist ekelhaft und was ist juristisch relevant?
Genau, also was ist ekelhaftes Reden über Frauen, dass man jetzt nicht überrascht ist, dass das unter Männern stattfindet oder dass das in geschützten Räumen vielleicht auch ein bisschen heftiger stattfindet als in der Öffentlichkeit. Und wo fängt dann aber auch die Teilhabe an einem Missbrauch statt? Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit auch bei diesen Dokumenten, da eine Grenze zu ziehen und einfach unsympathische, eklige Männer und Kriminelle zu unterscheiden.
Also gerade was die Russin angeht, sieht man eben auch, dass er an irgendeinem Punkt angefangen hat, die der Reihe nach einzufliegen, würde ich mal sagen. Es gibt so viele Flugbuchungen von Leuten russischer Nationalität. Mhm. Dann gibt es wiederum einen korrespondierenden E-Mail-Verkehr, aus dem hervorgeht, dass es um eine weibliche Person geht. Er hat die gewissermaßen einbestellt, mitunter Termine geschickt, wann sie bitte kommen sollen, so ungefähr. Und ich habe den Eindruck, er hat vielleicht nach seiner Verurteilung 2008 und nach seinem Schuldgeständnis, nachdem er wieder aus der Haft raus war, vielleicht auch auf eine Art und Weise Risikominimierung betrieben, indem man sich die Frauen danach womöglich aus Osteuropa im weitesten Sinne beschafft hat.
Und über 18, ne?
Das lässt sich aus den Dokumenten halt häufig nicht rauslesen, wer genau das ist, deswegen weiß ich es nicht. Aber was man letztendlich auch sieht, ist, es gibt sehr viele Zahlungen an Frauen. Und jetzt hat er natürlich da offensichtlich den Lebensstil von vielen Frauen auch irgendwie finanziert. Leute, wo er vermutlich gedacht hat, die sind jetzt irgendwie aus Russland, die leben irgendwo dort, er kann sie auf Knopfdruck quasi einfliegen. Und die profitieren ja so gesehen dann auch von ihm, damit, durch dass er sie mit Geld pampert. Und ich dachte halt, sie werden ihm dadurch eben auch nicht gefährlich, unabhängig mal davon, wie er mit ihnen umgeht und was er ihnen womöglich antut.
Aber wobei man auch sagen muss, das ist natürlich das Model-Prinzip, das nicht Jeffrey Epstein erfunden hat, sondern das auch andere Model-Agenturen betreiben. Und deshalb hat er ja eine eigene Model-Agentur gegründet. Damals hat er irgendwann mal gesagt, die soll genauso sein wie die von Donald Trump. Sein Mitinhaber dieser Model-Agentur hat sich wiederum auch umgebracht oder hat sich umgebracht in einem Gefängnis in Frankreich. Also diese ganze Modelwelt, die in die er in den 90ern so reingewachsen ist, hat, glaube ich, auch sehr viel runtergeschluckt und hat Menschen den Eindruck gegeben, dass das auf eine Art und Weise eine Möglichkeit ist, an Frauen zu kommen und Ehefrauen zum Teil.
Amalia?
Ja, ich finde das auch, das ist auch mitunter schwierig, genau, wo unterscheidet man dann? Es wurde jetzt auch vom FBI ja festgestellt, ob vorschnell, ob das wieder auch auf dieses sehr Trump-geleitete Justizministerium zurückgeht, das wird auch noch zu prüfen sein, aber man hat ja festgestellt, dass es sich eigentlich nicht um so einen Trafficking-Ring, also um einen Menschenhandel-Ring handelt, weil für diesen Handel gäbe es irgendwie nicht genügend Beweise. Jetzt ist aber so, dass es anscheinend hier, ich weiß den juristischen Terminus nicht, aber es gibt dieses Fraudulent Crime und das heißt eigentlich, dass wenn du eben diesen Frauen was anderes vormachst, ne? Also wie Kerstin gerade sagte, Models, oder du sagst hier, ich beschaffe euch eine super Ausbildung, ihr könnt Zahnarzt werden oder so. Also wenn du ihr nicht sagst, ich habe aber Lust, dich für $200-300 da und dahin zu vermitteln, dann ist das eben schon Menschenhandel, ne? Und das ist ja wirklich passiert. Also dieses Machtgefälle war ja riesig. Die wurden dann eingeflogen, natürlich haben sie Geld bekommen, eine Kreditkarte und hatten ein besseres Leben. Das haben ja auch dann einige so gesagt, auch von den Überlebenden zum Teil. Ich meine, ich brauchte das Geld. Aber es war eben doch klar Missbrauch, ne? Und dann eben, wenn das im großen Stil passiert, dann auch Handel.
Wir blicken noch mal kurz darauf, wie wir überhaupt an die jüngsten Dokumente gekommen sind. Denn während seines Wahlkampfs hatte Donald Trump eigentlich noch sich auf die Seite derjenigen gestellt, die eine Veröffentlichung der Dokumente gefordert haben. Im letzten Sommer kommt dann ein U-Turn. Plötzlich spricht Trump von einer Verschwörung der Demokraten in Bezug auf die Epstein-Files. Wir hören da mal kurz rein.
So this is a Democrat hoax that never ends. You know, it reminds me a little of the Kennedy situation. We gave him everything over and over again, more and more and more, and nobody's ever satisfied.
Daniel, das ist selbst für Trump-Verhältnisse etwas merkwürdig gewesen. Warum, glaubst du, kam dieser plötzliche Widerstand von Trump gegen die Veröffentlichung?
Ich habe bei Trump einfach das Gefühl, er sagt, was auch immer er denkt, dass es gerade funktioniert. Im Wahlkampf war offensichtlich opportun, die Veröffentlichung der Epstein-Files zu fordern, weil ich meine, diese ganze QAnon-Verschwörungsideologie tief verbreitet war in Kreisen seiner AnhängerInnen. Also das lässt sich ja nicht bestreiten. Und dann wurde er eben gewählt und ich meine, er muss ja gewusst haben, dass er darin vorkommt prinzipiell.
Richtig.
Dass es diesen Scheck gibt, dass es diese Doodles gibt. Und er muss auch gewusst haben, dass er, wie es jetzt ja hieß, vermutlich mit einem Sheriff von Palm Beach beispielsweise schon sehr früh über Epstein gesprochen hat und damit quasi dokumentiert hat, was er wusste.
Richtig. Allerdings benutzt er ja diese Konversation mit dem Sheriff von Palm Beach dazu, um zu sagen, seht ihr, wie früh ich die Gefährlichkeit dieses Mannes erkannt habe und mich deshalb distanziert habe.
Ja, whatever works, würde ich sagen. Also an anderer Stelle hat er behauptet, er habe damals noch nichts gewusst, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Vielleicht möchte mich hier jemand korrigieren, wenn es nicht stimmt. Also.
Aber vor allen Dingen sagte er auch, es wusste jeder. Und das ist ja eine Sache, die man sich, glaube ich, immer wieder in Erinnerung rufen muss. Also lange Zeit wurde ja gar nichts geschrieben über Epstein. Und das ist eine der Kritikpunkten, die Frau, die damals dann diese ganze Sache wieder ins Rollen gebracht hat, 2019, auch immer hatte, dass sie gesagt hat, die ganzen großen Institutionen, also ob das die New York Times ist oder die Washington Post, also diese Zeitungen und Magazine, die eigentlich die investigative Macht und das Geld haben, um richtig tief reinzugehen, auch nach dem Fall 2008, haben das alle nicht gemacht. Und sie insinuiert natürlich so ein bisschen, dass viele der oder einige der Reporter, die auf diesen Themen gesessen haben, auch Leistungen von Epstein gekriegt haben, Netzwerke.
In aber es gibt ja auch einen Beweis dafür, ne?
Genau. Und es gibt halt einen konkreten New York Times Journalisten. Ja. Und das war natürlich auch wiederum eine Kritik an der dritten Macht, die der auch letztendlich auf eine gewisse Art in der Tasche hatte. Und als dann zum ersten Mal eine Journalistin vom Vanity Fair recherchiert hat, die hat ja innerhalb von kürzester Zeit diese zwei Geschwister gefunden, die kannte sich in der Szene aus, die kannte die Leute. Das heißt, wenn man wollte, hätte man sehr viel wissen können. Und ich glaube einfach, die Leute wollten es nicht wissen.
In einem Jahr, wir reden über Donald Trump, im Jahr 2002 wird Trump in einem Artikel über Epstein so zitiert: Ich kenne Jeff seit 15 Jahren, toller Typ, es macht Spaß mit ihm zusammen zu sein. Es heißt sogar, dass er schöne Frauen genauso mag wie ich und viele von ihnen sind eher etwas jünger. Also dass Trump und Epstein sich gut kannten, nahe standen, sich offenbar auch bewunderten, das beweisen zahlreiche Äußerungen, aber auch gemeinsame Fotos der beiden aus dieser Zeit. Kerstin, du hast, ich habe es gesagt, den Autor Michael Wolff interviewt, der engen Kontakt zu Epstein hatte und die Hoffnung hatte, über Epstein an belastendes Material über Trump zu gelangen. Was ist dein Eindruck? Gibt es in den noch nicht veröffentlichten Dingen, Akten, vieles ist auch geschwärzt, irgendwas, was Trump wirklich zu Fall bringen könnte?
Wirklich keine Ahnung. Dieselbe Frage habe ich Julie K. Brown gestellt, eben diese Journalistin für Miami Herald, die letztendlich verantwortlich dafür ist, dass dieses ganze Thema in der Öffentlichkeit gelandet ist.
Sonst sie glaubt es nicht, ne? Dass Trump da verwickelt ist.
Und sie sagte halt...
In ein Verbrechen.
Und ich vermute mal, sie hat die meisten Akten gelesen, die ein Mensch lesen kann zu diesem Thema. Und sie sagte, sie hat halt nie konkrete Hinweise auf einen Missbrauch von Trump. Also kein Anwalt, keins der Opfer hat ihn konkret belastet. Und sie sagt aber auch, was sie wundert, ist, dass er sich so vor die Veröffentlichung dieser Akten stellt. Das heißt, es ist irgendwie, passt es alles nicht zusammen. Man weiß ja auch nicht, was das Motiv von Trump ist, warum ihm das einfach vielleicht einfach nur unangenehm ist, ohne dass er kriminell belastbar ist durch diese Sachen. Aber ich glaube, kein Mensch möchte näher mit Jeffrey Epstein in Verbindung gebracht werden.
Daniel, die US-Justizministerin Pam Bondi hat ja erklärt, dies sei das Ende jetzt der Epstein-Veröffentlichung. Die Demokraten im Kongress aber sagen, die Regierung halte weiterhin rund 50% der Files unter Verschluss. Also wie wahrscheinlich ist es, dass noch mehr veröffentlicht werden? Und auch an dich die Frage, es gibt ja wirklich unzählige Schwärzungen in diesen Akten. Was wurde da geschwärzt und welchem Muster folgt das Ganze aus deiner Sicht?
Also prinzipiell ist es ja so, dass dieses Gesetz, wenn ich es richtig verstehe, nicht sagt, veröffentlicht ein bisschen was, sondern alles.
Alles, ja.
Das heißt, sie müssen eigentlich alles veröffentlichen. Und jetzt gab es kürzlich diese Pressekonferenz im Zuge der aktuellen Veröffentlichung, wo dann Todd Blanche gesagt hat, dass sie jetzt festgestellt haben, dass sie übereifrig quasi waren beim Sammeln der Ermittlungsunterlagen, wie auch immer. Und deswegen nur, was war es denn, 3,4 oder 3,5 Millionen plus minus statt insgesamt diesen zuvor kolportierten 6 Millionen Seiten veröffentlicht würden. Jetzt ist es natürlich so, die Definition Seite, die die da anwenden, unterscheidet sich von meiner persönlichen Definition Seite, weil ich glaube, es geht halt nicht um ein Blatt Papier. Eine Seite ist im Zweifel vermutlich dann ein PDF-Dokument oder so. Und das kommt jetzt von der Größenordnung, die veröffentlicht wurde, auch hin. Aber insofern hat man schon mal unterschiedliche Größenordnungen, was diese Angaben angeht. Aber eigentlich müsste es ja noch mehr geben. Dann kommt dazu, dass ganz, ganz viele Sachen darin doppelt und dreifach enthalten sind bereits jetzt. Einfach weil Epsteins Postfach drin ist, seine Assistentin ist drin, seine Verlobte letztendlich ist drin. Das heißt, es ist schwer zu sagen, wie viele einzigartige Dokumente noch nicht veröffentlicht sind. Und zu den Schwärzungen schließlich, ich habe das Gefühl, die Schwärzungspraxis ist sehr uneinheitlich, häufig nicht nachvollziehbar. Es gibt eine Variante von der E-Mail, da sind viele Sachen ungeschwärzt, in einer anderen Variante sind sie dann wieder lesbar. So wie ich das verstehe, war vorgesehen, dass Schwärzungen begründbar sein müssen und dass Namen von Betroffenen konsequent geschwärzt werden sollen, was nicht immer geschehen ist. Und bei jeder Schwärzung, die mal da ist und mal nicht, in der B-Variante sozusagen, muss ja bereits irgendein Verstoß stattgefunden haben, weil es kann nur eins von beidem gleichzeitig sozusagen zutreffen. Das bedeutet, da ist einfach sehr, sehr viel nach wie vor ungeschwärzt oder nicht nachvollziehbar geschwärzt.
Amalia, einer der prominentesten Kontakte von Jeffrey Epstein ist Bill Clinton. Seine Frau Hillary, war dieser Tage auch in Deutschland, sagte jetzt wieder, Clinton habe das Flugzeug von Epstein, also ihr Bill habe das Flugzeug von Epstein, auch bekannt unter dem Namen Lolita Express, nur genutzt, um wohltätige Projekte zu besuchen. Das klingt natürlich hervorragend. Für wie glaubwürdig hältst du diese Aussage? Immerhin soll er 17 Flüge mit Epsteins Flugzeug absolviert haben. Und was ist eigentlich mit dieser Frau, genau Hillary, dass sie ihren Mann immer wieder deckt?
Ja, das ist jetzt eine große psychologische Frage, die ich auch nicht beantworten kann. Aber tatsächlich fühlt man sich so ein bisschen mitgehangen, mitgefangen, wenn man das hört. Also er hat auch Epsteins Flugzeug für seine karitativen Zwecke, von denen man ja heute weiß, dass die auch sehr von Ghislaine Maxwell maßgeblich erfunden wurden. Also die Clinton Global Initiative war es sozusagen ihre Idee nach allem, was man weiß. Er ist oft geflogen, er ist auch vielen, vielen Bildern in Whirlpools, er hat ein junges Mädchen auf der Armlehne umarmt, wo man auch jetzt denkt, das könnte Chelsea, wenn das Chelsea Clinton wäre, wäre es okay, wenn es nicht Chelsea Clinton ist, ist ein bisschen merkwürdig. Also das sind schon Sachen da, man weiß es nicht. Jetzt sind sie ja vorgeladen gewesen, die Clintons, schon seit langer Zeit, haben das immer wieder ausgesessen, wollten sie nicht machen, haben das dann eben auf den Kongress geschoben. Jetzt findet es bald statt, diese Vorladung. Ob man da irgendwie mehr erfahren wird, ist fraglich. Also ich kann nur meinen persönlichen Standpunkt äußern und da kann ich sagen, dass ein Mann, der Oralsex von einer Praktikantin im Oval Office erhält, darüber lügt, I did not inhale und so weiter.
Das war ein anderer Kontext.
Ich persönlich traue dem vieles zu. Also das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann.
Das Interessante an Epstein ist ja, dass der so ein Netzwerk hatte, das von rechts nach links, von oben nach unten, das so weitgreifend war, dass er auf der einen Seite einen Steve Bannon hat und auf der anderen Seite einen Noam Chomsky. Das ist, glaube ich, auf der einen Seite ist unglaublich interessante für die Leute gewesen, dass Epstein jeden verbinden konnte mit einer Person, die nicht in deren Reichweite war. Und das macht es, glaube ich, auch so schwer, jetzt da irgendwelche Muster drin zu erkennen, weil ich glaube, Epstein war schon auch eine Figur, die letztendlich Muster durchbrechen wollte. Und das hat ihn so attraktiv für viele Intellektuelle gemacht, gegen den Mainstream Sachen zu fördern, Ideen zu fördern, Institute zu eröffnen. Und den anderen Punkt, den ich noch machen wollte, ist, was ja jetzt auch öffentlich geworden ist, dass unter diesen Schwärzungen viele mächtige Männer offensichtlich sind. Also keine Opfer, sollten ja nur die Opfer geschwärzt werden, sondern eben Täter geschützt werden. Und das haben jetzt Demokraten, die sich das offensichtlich ansehen durften, für 2 Stunden die ungeschwärzten Materialien. Und das ist, glaube ich, so ein Vektor, den die Medien weiter betreiben müssen, herauszufinden, wer sind diese Männer und wer soll da aktiv geschützt werden.
Also dass die von Trump ja wirklich, weil sie ihn angehimmelt hat, ausgewählte Justizministerin alles dafür tut, dass das vorher so gesichtet und so geschwärzt wird, dass es in Trumps Interesse ist, das muss man schon annehmen, oder?
Und du hattest mich eben gefragt, was Michael Wolff sagt. Und der sagt ja immer, es gibt Bilder von Trump am Pool von Jeffrey Epstein mit ganz vielen jungen Mädchen um ihn herum und auf seinem Schoß. Und das ist ja schon erstaunlich, dass diese Bilder gerade nicht in dieser Veröffentlichung sind, aber Bilder eben von Clinton.
Du glaubst aber, dass es die gibt?
Also ich habe sie nicht gesehen, Mike Wolff hat sie gesehen und schwört, dass es davon sehr viele gibt. Er habe die ihm selbst gezeigt, Epstein, und er vermutet, dass die zurückgehalten werden.
Ja, du hast den Namen eben genannt. Ich will kurz auf ihn eingehen. Noam Chomsky, wirklich ein prominenter linker Kritiker des US-Imperialismus. Was zur Hölle macht der in einem Privatjet von Jeffrey Epstein? Amalia.
Ja, er gehört zu diesem unfassbaren Netzwerk, das Epstein hatte, wie Kerstin gerade ausgeführt hat, wo eben der Besitzer eines Football-Teams von New York neben der Kronprinzessin Mette Marit auftaucht und Noam Chomsky, und alle sind wahnsinnig empathisch mit Jeffrey Epstein. So, das ist ja das, was wir eben haben. Das ist der demokratische Abgeordnete Ro Khanna, der zusammen mit einem Republikaner, was dieser Tage wirklich eine besondere Art ist, diese Discharge Petition, also diese eigentlich das Transparenzgesetz auf den Weg gebracht hat, warum wir jetzt die Veröffentlichung dieser Akten hier sehen. Ja. Der hat gesagt, der hat den Begriff geprägt, die Epstein-Klasse. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein Begriff soziologisch sui generis. Also es gibt diese Epstein-Klasse, die nichts verbindet und dann doch alles. Und Epstein ist das Verbindungselement zwischen diesen einzelnen Prominenten, ob es Wissenschaftler sind, ob es Kronprinzessinnen sind, Filmstars, das sie alle zusammenhält.
Daniel, einige sahen in Epstein auch einen sehr vielversprechenden Business Case. Die Deutsche Bank zum Beispiel erhoffte sich 2 bis 4 Millionen Dollar Einnahmen pro Jahr aus Geschäftsbeziehungen. 2013 eröffnete die Deutsche Bank ein Konto für Epstein, 5 Jahre nachdem er als Sexualstraftäter verurteilt wurde. Wir sprachen eben darüber. Trotz interner Bedenken wurde das Konto bis 2018 weitergeführt. Über Jahre flossen so Gelder an ausländische Models zum Beispiel. Warum wollte die Bank unbedingt Geschäfte mit einem verurteilten Sexualstraftäter machen? Du hast das recherchiert.
Ja, also was man an diesen Akten sehen kann, ist eben auch ein bisschen was vom Innenleben der Deutschen Bank. Unter anderem sieht man, dass es in der Compliance-Abteilung bereits Ende 2014 relativ konkrete Vorstellungen darüber gab, was eben Epstein vorgeworfen wird. Also es war vermutlich auch dann vor dem Hintergrund des soweit abgeschlossenen Strafverfahrens keine Überraschung. Aber da war die Rede von 40 Underage Girls, wie es da drin stand, die ihm vorgeworfen hätten, dass er sie sexuell missbraucht habe. Und die Bank befürchtete, dass es einen Reputationsschaden geben könnte. Dann wurde das irgendwie durchdekliniert. Was macht man jetzt? Das ist aufgefallen, dass es ein neues Konto wohlgemerkt geben sollte. Über die Jahre haben Epstein und seine Firmen, seine unmittelbaren Geschäftspartner mindestens 40 Konten bei der Deutschen Bank geöffnet. Und ja, die Bank hat dann einen Weg gefunden, daran festzuhalten. Man hat sich darauf geeinigt, künftig werden die Transaktionen von Jeffrey Epstein auf verdächtige Aktivitäten überwacht. Und das hat offensichtlich nicht richtig stattgefunden. Also 2018 ist dann wieder innerhalb der Bank ein Artikel aufgeploppt, diesmal war es Presseberichterstattung, wo man festgestellt hat, Moment mal, in diesem Artikel, da geht es ja um Frauen, die als Begünstigte eines Trusts, des Butterfly Trusts, über den auch die Zeit berichtet hat, wohlgemerkt kürzlich, diese Frauen da eben aufgeführt werden. Und so ist denen in der Bank dann gewissermaßen das Licht aufgegangen, dass sich jetzt die Frage stellen müssen, fühlen sie sich mit dieser Geschäftsbeziehung noch wohl? Da wurde dann gefragt, was tun diese Personen eigentlich für Jeffrey Epstein? Also ich vermute mal, angestellt im klassischen Sinne waren die nicht. Und dann hat die Bank entschieden, dass diese Konten jetzt geschlossen werden. Da gibt es dann wohl ja irgendwelche Kündigungsfristen und dergleichen. Und die allerletzten Konten wurden erst im Zeitraum seiner Verhaftung, seines Todes, dann tatsächlich abgewickelt.
Ja, es war ja dann die US-Finanzaufsicht oder die Finanzaufsicht des Staates New York, die eine Strafe von 150 Millionen Dollar gegen die Deutsche Bank verhängte. Begründung: jahrelange Verstöße gegen Sorgfaltspflichten. Die haben dann auch 75 Millionen Dollar gezahlt. Hat das darüber hinaus irgendwelche Konsequenzen innerhalb des Bankhauses gegeben?
So, ich das sehe nicht wirklich. Also die 50 Millionen, die sie gezahlt haben, waren, meine ich, nochmal einen separaten Vergleich mit Opfern tatsächlich. Zusätzlich zu den 150 Millionen Strafe, die sie zahlen mussten. Also das ist jetzt auch nichts, was eine Bank irgendwie mal leichterdings macht, wenn man sich einigermaßen sicher fühlt, dass man es weitgehend richtig gemacht hat. Jetzt bedauert man das natürlich heute. Sagt, man hat einen Fehler gemacht, sagt, man hat das hat kooperiert mit den Ermittlungsbehörden und das gemeinsam aufgearbeitet. Das ist auch der Grund wahrscheinlich, weshalb diese ganzen Unterlagen Teil der Akten sind. Zunächst mal, weil sonst würde man das vermutlich jetzt gar nicht so genau nachvollziehen können. Aber ob jetzt wirklich diese Bank was daraus gelernt hat, ob das jetzt wirklich tatsächliche Konsequenzen hatte, die, sagen wir mal, den Charakter dieser Bank verändert haben, das lässt sich vermutlich von außen nur sehr schwer beurteilen.
Ja, sehr diplomatisch formuliert. Wir haben eben schon ein bisschen versucht zu ergründen, was Epstein im Kern angetrieben hat. Jetzt will ich noch auf einen Aspekt eingehen. Er ist nämlich, ihr habt es eben schon gesagt, mehrfach nach Russland gereist. Er soll immer wieder versucht haben, ein Treffen mit Putin auch zu organisieren. Für wie wahrscheinlich, Daniel, hältst du es, dass Epstein mit dem russischen Geheimdienst zusammengearbeitet hat und dass er quasi eine Marionette Russlands war?
Also mit dem, was wir in den Akten gesehen haben, bislang halte ich das für eher unwahrscheinlich, dass es so funktioniert hat. Ja, man sieht, er hat immer wieder versucht, den Kontakt herzustellen, über Bekannte quasi. Es gibt sogar mal so einen Fall, da prahlt er, dass Putin ihn am Rande einer Konferenz habe treffen wollen, aber Epstein derjenige gewesen sei, der nicht gewollt habe, weil wenn Putin ihn treffen wolle, müsste er wirklich Zeit und echte Privatsphäre mitbringen. Und dann später hat er versucht, sich wieder quasi an Putin ranzurobben, kann man sagen. Genauso Lavrov. auf der anderen Seite hatte Epstein letztendlich Kontakt mit Vitali Churkin, der wiederum der UN-Botschafter Russlands war, bis er 2017 gestorben ist. Und da gab es wohl ein freundschaftliches Verhältnis zu Epstein, das so weit ging, dass Epstein auch Churkins Sohn unter anderem geholfen hat und wohl eine Stelle verschafft hat. Also es gab diese Verbindung, es gibt auch eine Verbindung von Epstein zu einem Mann, der früher Vizewirtschaftsminister Russlands war, kann man sagen, und der wiederum eine FSB-Akademie besucht hat, also eine Geheimdienstakademie sozusagen in seiner Biografie hatte. Und als Epstein dann irgendwann, also Epstein oder Leute aus seinem Umfeld, es wird nicht so ganz klar aus den E-Mails, Probleme hatten mit einer russischen Frau, die angeblich Geschäftsleute in New York erpresse, ist das der Mann, an den sich Epstein gewandt hat? Sergei Beljakov heißt er, hat auf unsere Anfrage nicht geantwortet und hat ihn quasi um Informationen über diese Frau gebeten. Und parallel dazu hat man in seinem E-Mail-Postfach eine E-Mail, die er abgespeichert hatte, wie so ein Entwurf sah das aus, gefunden. Man weiß nicht, ob er diesen Entwurf an die Frau abgeschickt hat oder nicht, aber darin droht er letztendlich ihr damit, seine Freunde beim FSB zu kontaktieren, um da auszuhelfen.
Nun gab es diese mysteriösen Umstände um seinen Tod und es gibt Stimmen, die bis heute behaupten, Jeffrey Epstein hat sich gar nicht erhängt, er wurde ermordet. Bei allem Mysteriösen, was diesen Mann umgibt, wie blickst du auf diese Theorien?
Ich bin ja auch nur sozusagen Konsument von den Erkenntnissen, die andere bislang recherchiert haben. Und den Leuten, denen ich zutraue, da eine Meinung zu haben, die haben große Zweifel daran. Also,
woran?
Dass er sich selbst umgebracht hat. Es gibt sehr viele Hinweise darauf, dass es eine Vertuschung war von den wirklichen Fakten. Es gibt also keinen richtigen vollen Autopsiebericht. Es gibt nur eine ganz kleine Zusammenfassung. Es gibt Mediziner, die sagen, dieser Knochen im Hals, der da gebrochen ist, der ist eigentlich nur durch Strangulierung durch eine zweite Person zu brechen. Es gibt diese fehlenden Minuten in dem Überwachungsvideo. Es gibt vorher viele Entscheidungen, die ungewöhnlich waren, weil er offensichtlich eigentlich mit einem anderen Gefangenen zusammen in einer Zelle sein sollte. Das ist dann nicht geschehen. Die beiden Aufsichtsbeamten sind mysteriöserweise eingeschlafen. Also es gibt ganz viele weiche und ein paar harte Fakten. Und ich glaube, im Moment sitzen ganz viele Leute daran und recherchieren, was da wirklich vorgefallen ist. Und es kommen immer mehr Kleinigkeiten raus, die dieses Gefühl, da ist was vertuscht worden und er hat sich wirklich nicht selbst umgebracht, sehr stärken.
Jetzt haben wir ja über sehr viel Schreckliches, Schmutziges, Widerliches auch geredet. Trotzdem, Daniel, gibt es aus deiner Sicht auch etwas Positives, was aus jetzt der intensiven Aufarbeitung dieses Falles bestenfalls entstehen könnte? Etwas, was dir auch Mut macht?
Es nimmt vielleicht auch Leuten mit sehr viel Geld und Möglichkeiten ein bisschen den Glauben, dass das, was sie tun, für alle Zeiten unverborgen bleiben könnte. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen naiv gedacht.
Und du, Amalia?
Ich weiß nicht, mir fällt schwer daraus, was Positives zu haben. Ich finde die Ungerechtigkeit, die Straflosigkeit, die Arroganz, die Überheblichkeit, die über irgendwie 3 Jahrzehnte hier zum Tragen gekommen sind, die lassen mich immer noch wirklich perplex zurück, muss ich sagen.
Vielleicht beginnt ja mit der Verhaftung von Ex-Prinz Andrew in dieser Woche ein neues Zeitalter, wo es auch strafrechtlich relevant wird und auch Konsequenzen gezogen werden. Ich danke euch für die Diskussion über unser Hauptthema. Ihr habt mir dankenswerterweise noch eine Rubrik mitgebracht zu einem Thema, was euch ansonsten in dieser Woche beschäftigt hat. Daniel, wir beginnen mit dir. Deine Rubrik.
Das kann man sich nicht ausdenken.
Ich wundere mich nicht wirklich, aber gleichzeitig kann ich es auch nicht richtig fassen, dass jetzt gerade wieder aktiv diskutiert wird darüber, ob man nicht Minderjährigen die Nutzung von Social Media verbieten könnte. Das scheint jetzt ja auch wieder womöglich Thema zu werden auf dem Parteitag der CDU. Und ich meine, Social Media, das Internet, all diese Dinge gehen ja nicht mehr weg. Man muss einen Weg finden, damit quasi umzugehen, zu leben. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass man das irgendwann auch lernt.
Ich glaube, Daniel ist noch nicht in dem Kinderhaben-Alter. Ich bin voll im Kinderhaben-Alter und ich finde alle Diskussionen über die Frage, wie man die Kinder von diesem Social Media Drama weghalten kann, so lange wie möglich begrüße ich.
Geht mir ganz genauso. Ich habe 3 Kinder und ja.
Und du willst nicht, dass die mit Social Media in Berührung kommen?
Nein, möchte ich nicht. Jedenfalls nicht vor 14, 15, gerne auch 16.
Mhm. Die Frage ist dann, ob man tatsächlich den Staat hier mit einem Verbot auftreten lassen soll oder ob das die Verantwortung eben von Eltern ist.
Ja, ich glaube, das nur in der Verantwortung von Eltern zu belassen, das hat man jetzt lange versucht und das fruchtet nicht so gut. Also ich glaube, man muss tatsächlich in einem größeren Rahmen verbieten oder regeln, ja, und dann eben das nach hinten schieben. Wir sehen ja auch, wer diese Tech-Konzerne sind, die das alles steuern. Also ja.
Ja, also ich glaube, wir wissen ja auch, dass die Tech-Konzerne wissen, dass diese Altersbeschränkung überhaupt nicht funktioniert und diese ganzen Parental Control ist natürlich auch so ein bisschen sich selbst was vormachen. Ich würde es begrüßen, wenn an Schulen ein generelles Handyverbot bestehen würde. Dann hätte man zumindest mal einen großen Teil der Kinderzeit handyfrei und dann hat man den Nachmittag, den kann man dann möglicherweise hoffentlich irgendwie mit ein bisschen Sport verbringen. Aber man hat zumindest mal die ersten halben Tag ein bisschen weniger Internet- und Computernutzung.
Und damit sind wir bei Kerstins Rubrik.
Da musste ich laut lachen.
Ich habe mir mit meiner Tochter Fernsehen Olympia angeguckt, was ein großes Vergnügen war. Und wir haben uns vor allen Dingen den Paarlauf im Eiskunstlaufen angeguckt.
Oh, das war spannend. Auch tragisch fürs deutsche Paar.
Ja, das war tragisch, es war spannend. Ich muss sagen, ich interessiere mich eigentlich gar nicht für Eiskunstlauf und trotzdem war das so ein, es war so ein bisschen wie in der Oper sein. Und dann muss ich sagen, dieses japanische Paar hat mich total beeindruckt. Dieser Junge oder dieser Mann, der bei dem, als er den Fehler gemacht hat, unglaublich weinte, sich überhaupt nicht mehr beherrschen konnte. Und ich habe dann gedacht, ja, das ist auch sehr viel Druck auf diesen japanischen jungen Männern zu performen. Dann hat er eine perfekte Kür und weint ganz genauso stark. Und die seine Partnerin sagt dann irgendwann, Leute, holt die Krankenwagen, er erstickt gleich. Das fand ich wirklich sehr charmant.
Ich habe das auch gesehen und genauso empfunden wie du. Das war vorher, es deutete sich schon an. Also sie, die Partnerin, meinte, Junge, ist jetzt mal gut. Genau. Oder ja, ich freue mich ja auch, wir haben Gold. So, aber jetzt hör doch mal auf zu heulen.
Genau, der moderne Mann. Es war lustig.
Und damit sind wir bei der letzten Rubrik.
Mein Hoffnungsschimmer der Woche.
Also ich habe die Aufgabe nicht kapiert und muss jetzt leider scheitern, weil ich nämlich so den Prinz Andrew gewählt habe und seine Verhaftung, die mir wirklich Hoffnung macht in unseren Rechtsstaat.
Okay, du hast die Aufgabe zwar nicht kapiert, aber es ist trotzdem ein schönes Ende dieser Sendung. Und ich danke euch dreien sehr, dass ihr dabei wart, eure tiefen Rechercheergebnisse mit mir geteilt habt und wünsche euch jetzt trotz alledem ein schönes Wochenende. Tschüss.
Dir auch, Markus.
Danke. Ciao.
Tschüss.
Der Apokalypse und Filterkaffee Presseclub ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Gastgeber Markus Feldenkirchen. Redaktion Mitsuo Iwamoto. Produktion Kate Kubel. Executive Producer Micky Beisenherz und Tobias Baukage. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer.
Rubriken und Stimme der Vernunft Bettina Rust.
Neue Episoden des Apokalypse und Filterkaffee Presseclubs gibt es jeden Samstag überall, wo es Podcasts gibt.